Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ja, also wirklich magische Szenen hat dieser Maler geschaffen. Kleine Meisterwerke des Lichts und der Atmosphäre. Das Mädchen mit dem Perlenohrring oder das Mädchen, das einen Brief liest am offenen Fenster. Alles legendär. Gemälde von Jan Vermeer. Manchmal auch Johannes Vermeer genannt. Einer der wichtigsten Maler des 17. Jahrhunderts und einer, der nur sehr wenige Bilder hinterlassen hat, nämlich gerade mal 37. Im Rijksmuseum in Amsterdam werden 28 davon gezeigt. Was eine Sensation ist, denn noch nie waren so viele zusammen in einer Ausstellung. Im Februar geht's los und verantwortlich ist Gregor Weber, Leiter der Abteilung Bildende Kunst im Rijksmuseum. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Ein Großmeister mit einem, ja, eher kleineren oder überschaubareren Werk. Was für ein Bild von diesem legendären Meister entsteht da bei Ihrer Ausstellung?
Seine Bilder sind sehr ruhig, sehr, ja, eigentlich wie stilllebenartige Figurenbilder, sehr introvertiert. Jeder, der Vermeerbilder unter anderen Meistern an der Wand sieht, wird sofort merken, da ist was Besonderes los. Es ist eben still, es ist sehr lichtvoll, was er malt. Er kann die Illusion des gemalten Raumes perfekt rüberbringen, sodass man immer das Gefühl hat, man steht wirklich gleich vor diesem Raum und diesen Menschen, die er dort darstellt. Vieles davon ist in der Zwischenzeit restauriert worden. Vieles ist mit neuen technischen Untersuchungen anders nun zu sehen.
Wenn ich da kurz einhaken darf, das heißt, Sie haben für so eine Ausstellung natürlich viele Bilder neu analysieren lassen. Was haben Sie da gefunden? Was sind das für Entdeckungen, die für Sie, der nun wirklich, glaube ich, jeden Quadratmillimeter dieser Bilder kennt, noch überraschend waren?
Wir haben also aus seinem Werk alle Bilder, die in den Niederlanden vorhanden sind, das sind 7, also 4 im Rijksmuseum und 3 im Mauritshuis, technisch untersucht, richtig mit allen Schikanen, in die wir zuletzt auch bei der Nachtwache, bei der Operation Nachtwache gebraucht haben, sodass wir also mehr die Schichten, die unter der Oberfläche liegen, kennengelernt haben. Wir haben zum Beispiel bei dem weltberühmten Milchmädchen aus dem Rijksmuseum gesehen, dass die weiße Wand, die jetzt hinter dem Milchmädchen zu sehen ist, ursprünglich doch noch mit Gegenständen von Vermeer bemalt war, sodass man dadurch merken kann, was für Entscheidungen trifft er. Das Milchmädchen ist ein wunderschönes Bild, eine kleine Ecke in einer Küche, wo eine Frau ganz, ganz sanft und vorsichtig Milch aus einem Krug in einen größeren Topf kippt. Also eigentlich ganz banale Handlung. Aber wie Vermeer das macht, ist so fantastisch. Sie steht in einem lichtvollen Raum, weiß ist der Hintergrund und das Stillleben auf dem Tisch mit der Milch und mit dem Brot und so weiter ist ein solches Fest der Malerei, man kann es kaum beschreiben. Und er beobachtet auch die Schärfen, Unschärfen unserer Wahrnehmung. Bei dem Milchmädchen ist es so, dass die Nägel und die Nägeleinschlagslöcher an der weißen Wand, die ich gerade nannte, sehr scharf gezeichnet und gemalt sind, aber je weiter man in den Vordergrund kommt, umso unschärfer wird es, sodass das Brot im Vordergrund nur noch aus Tupfen besteht. Man fragt sich wirklich, also wie kann ein Maler im 17. Jahrhundert so etwas machen? Wissen wir doch, dass unser Auge, wenn wir auf die Wand schauen, das scharf sieht und wenn wir auf das Stillleben im Vordergrund schauen, jetzt in der Realwelt, das scharf sehen. Aber Vermeer weiß, dass es eben, wenn wir nur einen Punkt scharf sehen, die anderen unscharf sind. Und das malt er. Das ist faszinierend. Ich finde ihn also in der Hinsicht einen sehr modernen Maler, der also richtig wahrnehmungspsychologisch uns noch was lehren kann. Dann kann er Licht auch sehr gut differenzieren in der Farbigkeit des Lichtes. Licht ist zum Beispiel, was gelblich ist, wirft bläuliche Schatten. So was malt er. Er muss also ganz, ganz genau hingeguckt haben. Er ist der Erste im 17. Jahrhundert, der auch grüne Schatten ins Gesicht malt. Also weil grün ist die Komplementärfarbe von Rot. Also kommen dann plötzlich grüne Schatten in seinen Hautfarben vor. Also all das ist wirklich ein sehr faszinierender Maler. Insofern freue ich mich riesig, dass wir also 28 Bilder von ihm so aufhängen können, dass wir diese Geschichten von seiner Art, wie er entscheidet, was er macht, eben auch ansichtig machen können.
Heißt das, dass er, weil er ja eben so ein kleines Werk hinterlassen hat, dass er dann auch dementsprechend, also Sie haben von 37 Bildern gesprochen, die ihm relativ sicher zugeschrieben werden können. Oder sicher, ich weiß nicht, ob das Wort relativ jetzt verwendet, aber die 37 Bilder scheinen sicher zu sein, oder?
Kunstgeschichte ist keine harte Wissenschaft,
wie wir sagen.
Also es ist nicht 1 und 1 ist 2, sondern manchmal gibt es auch Zweifelfälle. Und es gibt also in der Literatur 2 Zweifelfälle, vielleicht auch 3 Zweifelfälle. Aber nach ganzen Untersuchungen und allen möglichen Dingen, die wir gemacht haben, sind wir doch zu der Überzeugung gekommen, dass es 37 relativ sichere Bilder sind.
Heißt das auch, dass er langsam, sehr ausführlich sich vorbereitet hat. Wie entstanden solche Bilder, die ja offenbar auch noch mehrere Schichten haben, die eben nicht sofort erkennbar sind? Sie haben ja die Dienstmark mit Milchkrug schon erwähnt, wo ja da offenbar doch noch irgendwelche Regale mit Krügen und auch ein Feuerkorb noch irgendwie entdeckt werden konnten bei näherer Analyse. Also ist es jemand, dieser Vermeer, der immer wieder übermalt hat, neu gestaltet hat, immer wieder an einem Bild gearbeitet hat?
Ja, wir wissen, also wenn man es, sagen wir mal, im Querschnitt oder im Durchschnitt sagen würde, hat er vielleicht 2 Bilder pro Jahr gemalt. Vielleicht einmal nur 1 und dann wieder mal 3. Er hat, denke ich, sehr viel nachgedacht über Malerei. Denn jedes dieser Bilder, die eigentlich vom Thema her wenig spektakulär sind, eine Frau liest einen Brief, eine Frau macht Musik, eine Frau schüttet Milch aus. Er muss darüber nachgedacht haben, wie kann ich das noch verfeinerter machen? Wie kann ich die Komposition noch ausbalancierter oder noch spannender machen? Wie kann ich eine neue Variante machen mit einer nicht nur introvertierten Szene, sondern mit Momenten auch des aus dem Bilde heraustretens und so weiter. Und das sieht man bei ihm. Er hat wirklich nachgedacht und kommt deswegen zu wirklich immer wieder neuen, bei gleichbleibender Thematik, immer wieder neuen Lösungen. Und das macht das Ganze eben sehr spannend.
Und er scheint ja offenbar auch eine Vorliebe gehabt zu haben für junge Frauen, die er darstellt. Sie haben es ja schon erwähnt, eine junge Frau macht Musik, junge Frau gießt Milch ein, eine andere liest einen Brief am offenen Fenster. Dann gibt es ja dieses Gemälde bei der Kupplerin, also in verschiedenen Rollen. Woher dieses Interesse gerade an jungen Frauen bei ihm?
Ich kenne Vermeer persönlich jetzt nicht. Es gibt leider keine Briefe, keine Tagebuchaufzeichnungen.
Auch ein bisschen schade eigentlich.
Schreiben können. Ja, sehr schade. Es gibt auch kein gesichertes Selbstporträt. Insofern bleibt er nach wie vor auch eine Art Rätsel. Er hatte sicherlich ein Faible für Frauen, sonst würde man nicht eben fast ausschließlich Frauen malen. Es gibt zweimal jeweils einen Mann, das ist der Geograf und der Astronom auf Bildern und dann noch in der Gesellschaft mit Frauen, auch wieder Männern. Aber tatsächlich, die Männer sind völlig in der Unterzahl. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Markt zusammen. Also Frauen auf Bildern waren immer attraktiver als Männer auf Bildern. Vor allen Dingen, wenn sie mit attraktiven Dingen zugange waren, wie eben mit Musik machen oder Liebesbriefe lesen und so weiter. Also er hat sicherlich damit auch auf den Markt reagiert. Aber wie er das macht, zeigt dann doch, dass er auch ein tieferes Verständnis hatte für die Sphäre der Frau. Zum Beispiel, wenn er eben die Grenzüberschreitung, wie nah darf ich überhaupt rangehen an ein Bild einer Frau oder damit auch an die Frau oder wie weit wird sie wieder mit Abstand betrachtet. Also diese Spielereien, die macht er eben auch mit seinen Bildern, die auch relativ der Wirklichkeit ja dann entsprechen.
Sie haben ja nun 28 Bilder zusammengesucht. Ich glaube, sowas gab es noch nicht in der Ausstellungsgeschichte, dass Vermeer so nah an der Vollständigkeit ist. Bleiben natürlich immer noch 9 Bilder, die Sie nicht bekommen haben. Warum nicht?
Es gibt Bilder, die sind qua testamentarischer Bestimmung nicht ausleihbar. Es gibt 2 zum Beispiel im Metropolitan Museum in New York. Da haben die Stifter bestimmt, die dürfen nie das Haus verlassen. Es gibt andere Bilder, die sind so fragil, dass sie nicht mehr reisen können. Das ist sehr schade natürlich. Es gibt ein Bild, was seit 1990 gestohlen ist, aus dem Museum in Boston, aus dem Isabella Stewart Gardner Museum. Also es gibt welche, die leider nicht mehr verfügbar sind. Aber ich bin viel, viel glücklicher darüber, wie enthusiastisch doch die Kollegen in den anderen Museen gewesen sind, ihre besten Stücke zu leihen. Denn in jedem dieser Museen ist natürlich ein Vermeer immer eines der Höhepunkte in dem Museum, sodass natürlich Museen sich damit auch wieder trennen für 3-4 Monate von einem ihrer allerbesten Publikumsmagnate und deswegen umso dankbarer sind wir, dass zum Beispiel Berlin beide Bilder gibt, Dresden beide Bilder gibt, die National Gallery in London beide Bilder gibt, aus Washington kommen 4 Vermeer, also wirklich erstaunlich, wie enthusiastisch doch die ganzen Kollegen weltweit gewesen sind. Da sind wir sehr froh und sehr dankbar.
Und das alles wird dann zusammen zu sehen sein bei einer, ich glaube, das kann man so auch nennen, eine Blockbuster-Ausstellung, die im Februar beginnt, bis in den Sommer hinein dauern wird. Nun haben wir ja in den 90ern vor allem, aber auch in den 2000ern das gesehen, mit diesen großen, großen Ausstellungen, zu denen Hunderttausende gepilgert sind. Nun hat sich ja, ich sag mal, in der Museumswelt einiges geändert. Die Welt ist eine andere. Diese Blockbuster-Ausstellungen, inwieweit funktionieren die eigentlich noch im Jahr 2023?
Das ist eine sehr gute Frage, über die wir natürlich auch nachdenken. Blockbuster-Ausstellungen, wenn man also 500.000 Besucher erwarten kann, die hängen natürlich davon ab, inwieweit auch Leute überhaupt noch reisen können. Also die Ausstellungen früher, die waren natürlich sehr viel mit Interkontinentalreisenden bestückt. Das wird sicherlich weniger sein. Aber dennoch gehen wir davon aus, dass natürlich auch die Vermeer-Ausstellung gut besucht wird. Und man kann so eine Ausstellung auch nur machen, wenn man Besucher hat und wenn man genügend Besucher Besucher hat, um sie überhaupt finanzieren zu können. Insofern
wegen der Versicherungssumme, die sicherlich
exorbitant ist. Ja, genau. Mhm. Natürlich wissen wir auch, dass Blockbuster-Ausstellungen oft abschreckend sein können, wenn man also vor einem kleinen, stillen Bild steht, wie von Vermeer, und dann muss man das mit 200 Menschen teilen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Und wir haben da auch sehr viele Erfahrungen. Wir haben auch die Erfahrungen der letzten großen Vermeer-Ausstellungen 1995, 96 mitgenommen, sodass wir die Bilder in große Säle verteilen können, wo sie trotzdem noch zusammen gesehen werden können, wo wir aber auch durch Timeslots, also durch bestimmte Besucheranzahlen in bestimmten Zeiten zuzulassen, erreichen, dass es eben nicht übervoll wird. Also wir werden es sehr genau timen, sodass das Erlebnis Vermeer, die stillen Bilder von Vermeer auch tatsächlich den Besucher ja erfassen können.
Gregor Weber ist Leiter der Abteilung Bildende Kunst im Rijksmuseum in Amsterdam, bereitet gerade, ja, ich würde mal sagen, eine der großen Ausstellungen dieses Jahres vor, weltweit gesehen, nämlich eine große Vermeer-Retrospektive mit 28 von insgesamt 37 Werken, die größte Ansammlung von Vermeer-Gemälden überhaupt. Im Februar geht's los und wie gesagt, Zeitfenster-Tickets kann man dann auf der Internetseite des Rijksmuseums kaufen. Ich danke Ihnen sehr und wünsche viel Erfolg mit dieser großen Ausstellung.
Ja, vielen Dank. Es wird großartig, bestimmt.